Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, ein vergessenes Versprechen. Möchte ich eine Frage stellen ganz am Anfang. Wer ist deine erste Ansprechperson im Leben? Wer ist die erste Beziehung? Zu wem gehst du, um irgendetwas Wichtiges zu besprechen? Zu wem gehst du, wenn du schwer hast im Leben? Wenn du Probleme hast, vielleicht in der Ehe, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht mit den Kindern. Mit wem redest du? Wem mutest du dir zu, dich oder wem mutest du dich zu? Wer ist die Person, die du für vertrauenswürdig und komplett kompetent hältst? Oder auch das andere, dir geht's gut, du bist glücklich, du bist super drauf und so. Wer ist es, mit dem du es teilst, dass es dir gut geht? Mit wem feierst du am liebsten das Leben? Oder wenn du krank bist, körperlich krank, seelisch krank, wenn du verletzt bist, zu wem gehst du? Wem vertraust du dich an? Mit wem verbringst du am liebsten Zeit in deinem Leben? Ich weiß nicht, an wen du denkst, aber ich weiß, an wen Jakobus denkt. Und das ist sehr spannend. Wie beantwortet Jakobus für sich diese Frage? Jetzt müssen wir wieder auf Theatermodus stehen. Genau. Wir befinden uns mit dem Predigttext heute am Ende des Jakobusbriefes beim Beginn des letzten Gedankenganges. Und da heißt es, ich lese nochmal vor, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat jemand Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Ältesten zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Was Jakobus sagt ist, Jesus ist dein erster Ansprechpartner und er schreibt es an die Gemeinden oder an die zerstreuten Christen damals, aber auch an uns. Jesus soll unsere erste Beziehung sein, unsere erste Ansprechperson. Und das ist eigentlich wunderbar. Unser ganzes Leben soll um Jesus kreisen. Das ist eine gute Nachricht, weil dann kann es schon nicht mehr um uns selbst kreisen. Ja, und es ist oftmals nicht so toll, wenn unser Leben um uns selbst kreist. Und der Jakobusbrief ist eigentlich ein Liebesbrief. Und das müssen wir verstehen, wenn wir ihn lesen. Denn wenn wir ihn nicht als solchen lesen, dann könnten wir ihn als eine Liste von Anforderungen oder an Geboten und Verboten verstehen. Er ist sehr streng, könnten wir ihn so auffassen. Aber Jakobus spricht von nichts anderem als von den Auswirkungen, die unsere Liebesbeziehung zu Jesus auf unser Leben hat. Er versucht, den zerstreuten Christen deutlich zu machen, ja, genau, was für Auswirkungen es auch für andere hat, aber vor allen Dingen für sich selbst. Egal, wie die Situation aussieht, egal, wo du stehst, egal, ob du gefallen bist, egal, ob das Leben Kopf steht, ganz egal, wo du bist, ob du ein noch ausweist, ob es dir gut oder schlecht geht, geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Er soll deine erste Beziehung, deine erste Liebe, deine erste Ansprechperson sein. Es ist wie bei einem verliebten Paar. Ja? Ein verliebtes Paar hat nur Augen füreinander. Augen füreinander. Und so soll das auch sein. Also alles andere kommt an zweiter Stelle. Und als Christen sollen wir auch so leben. Zuerst zu Jesus. Zuerst Jesus groß machen. Zuerst verstehen, wer er ist. Und er ist das Beste, was uns je passiert ist. Ach, ich rede so gern von Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jesus kommt an erster Stelle. Jakobus ist hier ganz nah an Jesus selbst in den Evangelien. Denn was sagt Jesus? Ist unsere wichtigste Aufgabe. Das allerwichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Meinem ganzen Verstand. Liebe deinen Gott, selbst in Krankheit, die dich überfällt, in einer Diagnose, die du plötzlich erhältst, irgendeine furchtbare Nachricht, inmitten der Situation, die uns vielleicht gerade jetzt Kopf stehen, wo ihr sagt, wo geht diese Welt hin? Sollen wir an Jesus denken. Jesus, Gott, unsere erste Ansprechperson. Und du sollst daran denken, dass du Teil von Gottes Volk bist, Gottes neuem Volk, und du sollst die Mittel nutzen, die er bereithält. Nämlich, wenn du krank bist, Beter herbeirufen. Beter herbeirufen. Er sagt hier nicht, dass du nicht zum Arzt gehen sollst, ja? Aber unsere erste Ausrichtung, wer ist es? Wir sind ja sofort gewohnt, auch wenn wir krank sind, den Arzt zu rufen oder zum Arzt zu gehen oder Medikament, das wir schon im Medikamentenschrank, ja, ich habe auch so einen, einfach dazu greifen sozusagen. Und ich sage gar nicht, dass es falsch ist. Es ist so ein Geschenk. Das meine ich jetzt nicht zynisch, sondern total ernst. Hey, wir leben in so einem Reichtum mit so wunderbaren Ärzten und so vielen Möglichkeiten, medizinischen Möglichkeiten. Und es ist natürlich dumm, das nicht wahrzunehmen, ja. Nein, wir sollen das wahrnehmen, aber es ist wunderbar. Aber was macht ein Kind, wenn es sich verletzt? Krankenwagen! Bitte Krankenwagen kommen! Herr Doktor, Herr Doktor! Nein, oder? Was macht ein Kind? Mama, Mama, Papa. Warum? Weil es die erste Beziehung ist. Von Geborgenheit und von Schutz. Und so ist es bei uns auch. So soll es bei uns sein. Wir sollen zu Gott gehen, weil er unser Vater ist. Wir sollen zu Jesus gehen, weil er unser Herr ist, weil er weiß, wie es uns geht. Erst die erste Beziehung von Geborgenheit und Schutz in unserem Leben. Was meine ich jetzt also mit dem Titel »Ein vergessenes Versprechen«? Für viele ist es heute in der Christenheit zumindest in der evangelischen Christenheit ein vergessenes Versprechen, das Jakobus uns hier als Wort Gottes vermittelt. Es ist das doppelte Versprechen, das wir als Kinder Gottes immer wieder zum einen Heilung und Aufrichtung und Hilfe und zum anderen Befreiung und Vergebung erfahren können. Also Heilung und Hilfe aufrichten und dann vergeben und befreien. Und es ist ein Weg, wie wir in dieser Liebesbeziehung, in dieser Verbundenheit mit Gott bleiben können. Als ersten Ansprechpartner ihn behalten. Erstens das Gebet um Heilung. Das Gebet um Heilung. Wenn wir krank sind, dann sollen wir beten. Sagt Jakobus, wenn ihr leidet, betet. Aber wir sollen auch aktiv werden in der Gemeinde. Ist jemand krank, so rufe er die Ältesten oder Gemeindeleiter herbei, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und jetzt das Versprechen. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Retten, heilen, ja, das ist, was da steht im Griechischen. Der Herr wird ihn aufrichten. Dazu ist die Voraussetzung, dass ich erstmal eine Gemeinde habe. Dass ich Teil einer Gemeinschaft bin. Also das ist das normale Christenleben. Dazu gehört es. Interessant ist auch, dass die Geschwister in der Gemeinde nicht irgendwie ahnen sollen, dass jemand krank ist, sondern dass die Kranken aufgefordert sind zur Aktion. Sie sollen rufen, herbeirufen. Ich habe mich gefragt, warum ist es so? Also ich meine es nicht, dass es andersrum nicht geht. Ja, wir sollen natürlich Augen füreinander haben. Mensch, wie geht's dem? Warum war ich schon länger nicht mehr da? Wir sollen uns kümmern. Aber hier heißt es, wer krank ist, rufe. Warum? Weil wir Glauben haben. Also, oder wenn ich zum Arzt gehe, ja, dann muss ich ja auch mich melden. Der Arzt ruft mich nicht an, sondern ich rufe an. Oder jemand ruft den Notarzt an, wenn irgendwas passiert ist, für jemand anders, ja, aber da ist ein, ja, bitte kommen Sie, Herr Doktor, oder ich gehe hin. Warum? Weil wir Glauben haben, dass uns geholfen wird. Es ist ein Akt des Vertrauens, den wir setzen in den Arzt, dass er uns helfen kann, dass er kompetent genug ist, meine Gesundheit wiederherzustellen oder mir akut zu helfen. Und wisst ihr, so ist es auch mit dem Heilungsgebet, mit dem Rufen der Ältesten. Ohne Glauben machen wir das nicht. Und Glauben ist die positive Antwort auf das, was Jesus am Kreuz schon für uns getan hat. Es ist es, dass wir unser Vertrauen setzen in Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, wer krank ist, rufe die Ältesten. Jetzt können wir sagen, ja, kommt eh keiner. Oder es gilt heute nicht mehr. Jetzt können wir alles machen. Und das hat die Kirche auch gemacht. Es läuft ja eigentlich kaum mehr. Deswegen sage ich, in der evangelischen Kirche zumindest ein verborgenes Versprechen. Aber es ist ein Angebot. Gott beim Wort nehmen. Das vergessene Versprechen, wenn ihr das macht, wird der Herr euch aufrichten, sagt Jakobus. Er verspricht's. Wer sind nun die Ältesten, die wir rufen sollen? Und hier sind sich die Ausleger ein bisschen uneins. Es gibt so zwei Richtungen. Einmal sind es natürlich die Gemeindeleiter, ja, also hier könnte man sagen, jetzt vielleicht Kirchenvorstand, also der Pfarrer und die im Kirchenvorstand sind, die Gemeindeleitung sind. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit oder eine Erweiterung, nämlich damals die Adressaten, zu denen dieser Brief geschrieben wurde, waren verstreute Christen. Also in der Apostelgeschichte 8 heißt es, dass die Christen unter Verfolgung kamen und deswegen raus aus Jerusalem sind und sich überall verstreut haben sozusagen. Das heißt, die waren als verstreute Herde überall unterwegs. Und wenn es dann um die Ältesten ging, dann ging es um die, die schon länger im Glauben waren, die schon Erfahrung hatten mit dem Glaubensgebet, dem Heilungsgebet. Und das ist eigentlich wunderbar. Da, wo den Kranken der Glaube fehlt, da sollen sie jemand rufen, der ihnen hilft zu glauben jetzt. Und der das hineinspricht in ihr Leben. Und wie auch immer wir es verstehen, im Neuen Testament gibt es ja auch die Gaben der Heilungen. Wir hören auch von Jesus, dass er alle seine Jüngerinnen und Jünger losschickt. Warum? Weil wir Christen sind. Wisst ihr, was Christen heißt? Gesalbt. Christus, der Messias, der Gesalbte. Christen sind die Gesalbten. Warum? Weil wir den Heiligen Geist haben und weil die Autorität Jesu in uns ist. Deswegen ist wunderbar. Also wir sollen beten, wo immer wir können. Wir sollen einfach beten füreinander, damit Gott uns aufrichtet. Beides ist gut. Ja, egal, wen du rufst. Aber ich glaube, diese Kultur ist wichtig, dass wir die wieder erwecken in unserer Gemeinde auch. Dass wir daran denken. Mensch, das ist doch ein Versprechen. Lass es uns doch einlösen. Auf jeden Fall. Genau, spricht Jakobus von einer Gebetskultur, wie den Kranken und Gebundenen geholfen wird, in der Liebe Jesu zu bleiben. Denn darum geht's. An Jesus dran zu bleiben. Was soll getan werden? Einmal, über ihm, dem Kranken, soll gebetet werden. Das ist das Erste. Und er oder sie soll mit Öl gesalbt werden im Namen des Herrn. Nochmal das Versprechen, das Gebet des Glaubens wird dem Menschen Sozo, ja, ist das griechische Wort für heilen, helfen, retten, befreien, erlösen. All das bedeutet es. Und der Herr wird aufrichten. Sein wunderbares Versprechen. Und hier geht es nicht um spontane Wunderheilung. Auch wenn es das gibt. Auch wenn ich das immer mir wünsche. Auch wenn wir das beten dürfen, erwarten dürfen. Aber es passiert auf jeden Fall immer etwas. Dem Kranken wird durch das Gebet des Glaubens geholfen. Er wird aufgerichtet. Ist ja auch unsere Erfahrung, ja, dass sich Krankheiten unterschiedlich zeigen. Manchmal braucht man lange Therapien, manchmal dauert es Jahre. All das ist ja unsere Erfahrung, in denen wir stecken oft. Aber immer geht es darum, dass wir aufgerichtet werden im Glauben. Und es ist wichtig, dass wir durch Gebet Zuspruch erhalten. Und das Wichtigste muss das Wichtigste bleiben, ja, für alle, die sagen, es geht um Heilung, Heilung. Ja, es geht um Heilung, aber es geht um das Wichtigste. Und das Wichtigste ist immer unsere Beziehung zu Gott. Es ist immer die Vergebung der Sünden. Es ist immer, das Geistliche steht davor, weil wir werden auch, wenn Menschen vom Tod auferweckt werden würden, ja, sind ja, es passiert auch heute. Wir werden doch wieder sterben. Und auch wenn wir gesund werden, werden wir doch sterben. Weil das Reich Gottes noch nicht ganz da ist und weil Jesus wiederkommt und weil die Vollendung noch auf uns wartet. Und trotzdem sollen wir daran festhalten. Immer, dass wir in Verbindung mit dem Herrn bleiben. Dass wir sagen, das Wichtigste, Gott, egal was passiert, mein Leben ist in deiner Hand. Ich liebe dich, ob ich leide oder nicht. Ob ich krank bin oder gesund bin. Ich will dich lieben. Und warum das Salben mit Öl? Öl, ist es irgendwie magisch oder so? Nun, wir wissen vom Alten Testament, Könige wurden gesalbt mit Öl und Priester wurden auch gesalbt mit Öl. Was bedeutet es also? Es erinnert den Kranken, du bist ein Königskind, egal was dir zustößt, egal was jetzt in deinem Leben ist. Du bist ein Königskind, du bist Gottes geliebtes Kind. Nichts ändert darin was. Du bist gesalbt und du bist ein Priester vor Gott. Gott nimmt dich wichtig. Und du hast alles, was du brauchst. Der Heilige Geist erfülle dich neu, ja, wenn wir beten über den Kranken. Seine Heilungskraft durchströme und überflute dich. Erstelle dich wieder her und alles, was dem Leben entgegensteht, muss gehen. So dürfen wir beten. Mit Ölsalben. Und dann riecht man dieses Öl, ja, ich habe meistens Rosenöl. Und es riecht gut. Und dann merkt man, oh ja, ich bin ein Wohlgeruch Gottes. Er ist auf meiner Seite. Und das ist großartig. Das ist das erste Versprechen oder der erste Teil des Versprechens, das Heilungsgebet. Das zweite ist die Beichte. Wenn wir gesündigt haben, wird uns vergeben, schreibt Jakobus. Also wenn wir etwas mit uns herumschleppen, etwas, was uns trennt von Gott, etwas, was uns niederdrückt, etwas, was uns bindet, was sollen wir tun? Wir sollen einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Ja, hier geht's um ein befreites Christenleben. Dass wir frei sind, weil Jesus hat ja schon alles getan. Es ist so großartig, wir leben von seinem Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat den Frieden schon hergestellt. Ja, aber warum ist die Welt dann so voller Unfrieden? Warum ist es dann so, warum? An Gott liegt's nicht. Er hat den Zorn, Jesus hat den Zorn Gottes, das Gericht Gottes auf sich genommen. Er hat den Krieg beendet zwischen uns und Gott. Da war Krieg zwischen uns und Gott. Wir waren rebellisch gegen ihn. Ja, aber es sind immer noch Menschen rebellisch. Ja, es sind immer noch. Aber Gott hat ein Friedensangebot gemacht. Und jeder Mensch, der einschlägt, der ist nicht mehr Gottes Feind, Gottes Gegner, sondern hat Frieden im Herzen. Ein versöhnter Mensch, der dazu beiträgt, dass in dieser Welt Frieden ist. Nicht überall und nicht jederzeit so, aber dass wir wissen, wir sind schon Erlöste. Also, von seiner Seite ist alles klar, aber von unserer Seite, wir stolpern oft oder wir sind oft verblendet oder wir sind vielleicht gebunden. Und dann sagt Jakobus, da gibt's was. Da gibt's ein Heilmittel, nämlich die Sünden bekennen voreinander, aussprechen, was belastet, was wehtut. Also Beichte. In der katholischen Kirche gibt's die Beichte im Beichtstuhl, ja, ist bekannt, manchmal auch gemieden von vielen heutzutage. Also, warum? Weil oft falsch vermittelt oder falsch verstanden, weil es gar nicht zu dem dient manchmal, wie es eigentlich gedacht ist. Dabei könnte man sich so viele Psychologen sparen. Wirklich. Also, wir haben viel zu wenig Psychologen, sagt uns unsere Gesellschaft. Viel zu wenig. Aber die Kirchen sind leer. Interessant. Da, wo eigentlich Kraft wäre, geht keiner hin. Bekennt einander eure Sünden, dass ihr heil werdet, befreit werdet. Und die evangelische Kirche, da gibt's das Beichtgespräch. Aber auch das führt ein Nischendasein. Da geht's mehr um Seelsorge dann und redet. Aber es geht hier um Freiheit. Wir sollen einander die Freiheit zusprechen, die Jesus schon für uns vollbracht hat. Im Namen Jesu, in seiner Autorität und mit der Hilfe des Bruders oder der Schwester Freiheit, Vergebung aussprechen. Du bist frei in Jesu Namen. Da ist ein Problem mit Zorn in deinem Leben. Ein Problem mit Pornografie. Ein Problem mit Kaufsucht. Keine Ahnung. Zu viel Essen, zu viel Computer, unreine Gedanken. Was es nicht alles gibt. Ängste. Etwas, was zur Sucht wird. Und es wird als Sünde erkannt. Und das Bekenntnis der Sünde voreinander, vor einem anderen Christen, bringt Durchbruch zur Gemeinschaft. So sagt Bonhoeffer. Das ist großartig. Durchbruch zur Gemeinschaft. Sünde will mit uns alleine sein. Ja, das kennen wir. Wir schämen uns. Auch das ist eine Lüge. Wir müssen uns ja nicht mehr schämen, sondern Jesus sagt, ich habe es doch getragen. Lass es los. Ich bin nicht mehr sauer. Bekenn's mir, die Sünde trennt dich nicht mehr von mir, ich habe sie getragen. Was dich von mir trennt, sagt Gott, ist das Misstrauen, nicht dein fehlendes Vertrauen, dass du es nicht zu mir bringst. Das trennt Menschen von Gott. Durch die Beichte kommt alles ans Licht. Ja, die Sünde will alles in der Dunkelheit lassen. In der Dunkelheit gehen Menschen zugrunde, Völker zugrunde. Aber wenn wir es ans Licht bringen, wenn wir Sünde, Sünde nennen, Schuld, Schuld nennen, Terrorismus, Terrorismus nennen und nicht sagen, ja, ist ja alles gleich, sondern deinen Namen nennen, nicht mit dem Finger auf andere, aber verstehen, Gott hat's getragen. Dann werden wir frei. Erfahren wir Vergebung. Das ist so ein Geschenk, weil dann die Sünde Macht über uns verliert, die Schuld verliert die Macht über uns. Wir dürfen alles loslassen, auch Menschen dürfen wir loslassen, Verletzungen dürfen wir loslassen und wir dürfen es einander sagen. Sag, ich komme nicht los von dieser Beziehung, ich komme nicht los von meinem Groll, von meiner Bitterkeit. Vertrau dich jemand an. Sowas von Freiheit. Jakobus ermutigt uns dazu, dieses vergessene Versprechen der Gemeinschaft neu zu ergreifen. Also bring die Dinge in Ordnung, bring sie ans Licht. Gegenüber einer Person des Vertrauens. Und auch dann sagt Jesus, Jakobus in diesem Zusammenhang, damit ihr geheilt werdet. Warum? Nun, es ist wie mit der Psychosomatik. Ja, wir wissen alle, dass wenn wir falsch denken, wenn wir irgendwie falsch leben oder wenn wir zum Beispiel bitter werden, ja, dann schlägt sich das auf unseren Körper. Das kann schlimme Krankheiten auslösen. Muss nicht immer. Ja, ist nicht immer. Suchen, sondern aber manchmal ist es so. Unvergebenheit, ja, es kann sich auf den Körper auswirken, kann zu einer Krankheit führen. Und dann sagt Jakobus, aber wenn ihr es bekennt, wenn ihr frei werdet, ja, dann gibt es auch Heilung im Körper. Und das ist großartig, dieses Versprechen, diese Hoffnung, die er uns gibt. Okay, kommt zum Schluss. Zwei vergessene Versprechen. Erstens, Hilfe, wenn du krank bist. Nutze das Gebet deiner Geschwister, deines Pfarrers, deines Kirchenvorstands, deines Hauskreisler, ganz egal, oder eines Menschen, wo du weißt, der ist schon lange Christ und der glaubt auch an Heilung, der glaubt auch an das, was ich gerade gesagt habe und der kann für mich beten, der richtet und Gott wird mich aufrichten. Zweitens, Vergebung und Befreiung, wenn du nicht weiterkommst, such dir jemanden, wo du Dinge loswerden kannst. Sei in Gemeinschaft, in einer kleinen Gruppe, in einem Hauskreis und findet oder in einer Zweierschaft und nutzt dieses Geschenk der Gemeinschaft. Jakobus ermutigt uns als Gemeinde, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt er. Und dann vergleicht er uns mit Elia. Und er sagt, Elia, war nicht mehr vorgelesen vorher, Elia war ein Mensch wie wir. Und er betete und es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und dann betete er wieder, hat es geregnet. Und dann hat alles Frucht getragen im Land. Warum sagt er das? Weil auch wir Menschen sind. Aber Elia hatte den Geist Gottes. Er war mit Gott in Verbindung. Und wir als Christen sind auch mit dem Geist erfüllt. Oder sollen uns zumindest erfüllen lassen. Deswegen kommen wir auch zusammen im Gottesdienst, werden hoffentlich ermutigt, einen Schritt mit Gott zu gehen, uns erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Und dann wird auch unser Leben blühen. Dann werden auch wir Dinge zum Blühen bringen, weil wir uns an Gottes Wort halten und weil wir fest glauben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, boah, ich hab keine Ahnung, von was du heute geredet hast. Wie kann man mit Gott so persönlich sein? Wie kann man mit Jesus die erste Beziehung, Jesus wichtiger als mein liebster Mensch? Es ist ein Wunder, ich kann es dir nicht erklären, aber du kannst diesen Glaubensschritt gehen, wenn du es noch nicht erfahren hast, wenn du noch nichts erfahren hast von der Vergebung der Sünden, von dass du Gott Vater nennen kannst, wirklich Papa nennen kannst. Es ist so ein anderes Leben, es ist so ein Leben in Geborgenheit, es ist so ein Leben mit Trost. Und wenn du das willst heute Abend, dann mach einen Schritt, mach einen Glaubensschritt. Geh auf mich zu oder auf jemand anders zu oder nimm diese Karte da mit und sag, du musst gar nicht viel machen, du musst einfach nur sagen, Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünden. Danke, dass du sie getragen hast für mich. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich möchte Gottes Kind sein. Egal wie deine Geschichte ist, ob du schon lange getauft bist, katholisch, evangelisch, keine Ahnung. Aber du merkst, das fehlt dir, das fehlt. Du darfst es heute empfangen. Du darfst heute ihn erleben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ich möchte beten für euch Christen und Christinnen, dass ihr dieses vergessene Versprechen neu ergreift. Und dass wir auch als Gemeinde so eine Kultur pflegen, dass wir sagen, hey, wir sind füreinander da. Wir beten füreinander. Das passiert ja auch schon vielfach, vielleicht auch heute Abend noch. Herr, wir danken dir jetzt, dass du da bist und dass du mitten unter uns bist. Mit deiner ganzen Liebe und der Gegenwart deines Heiligen Geistes. Und wir bitten dich, dass du jetzt einfach kommst und ermutigst. Wenn wir dich jetzt loben und preisen in den nächsten Liedern, dann wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns begegnest. Du weißt, wer krank ist unter uns, wer schwach ist unter uns. Du weißt, wer angeschlagen ist, körperlich oder auch seelisch. Du weißt, wer belastet ist. Herr, du willst jedem begegnen. Du fragst nicht lange, Herr. Du handelst. Du sagst, komm, mein Kind. Es ist Zeit, loszulassen. Es ist Zeit, zu empfangen. Und so wollen wir dich einladen jetzt. In Jesu Namen. Amen.